hinter der scharlachroten Tür. Johnny war 22 Jahre alt und konnte nur an Sex denken. Es gab auch noch andere Dinge, da war er sich sicher. Doch die verschwanden so tief im Nebel seines Unterbewusstseins, dass sie im Allgemeinen unbemerkt blieben. Nach der Highschool zog es ihn deswegen von Massachusetts nach Manhattan. Vorgeblich arbeitete er dort als Bühnenhilfe, doch eigentlich trieb er sich nur in der Theaterszene herum, um auf all die schönen, klugen und talentierten Frauen zu treffen, die sich von den Verheißungen des Big Apple anziehen ließen. Zu seinem Glück besaß er markante Gesichtszüge, war ein begabter Pitcher, was ihn insgesamt sehr sportlich wirken ließ, und hatte ein wenig schauspielerisches Talent von seiner Mutter geerbt. Und nur 20 Minuten Training am Tag reichten aus, um sein Sixpack nicht in Gefahr zu bringen. Die Vorteile, die ihm diese Welt mitgegeben hatte, erschienen ihm fast schon unfair. Also bemühte er sich, diese Geschenke mit Respekt zu ehren. Und mit Dankbarkeit. Lacey war typisch amerikanisch. Perfekte Kurven, rundes Gesicht mit Grübchen und langes Haar mit Pony. Sie war jung und makellos, er war jung und makellos. Und er wusste genug, um zu wissen, dass er jede verdammte Sekunde dieser Phase seines Lebens schätzen sollte. Johnny Searbrook. Ein ziemlich guter Name für ein Kind, dessen Opa Teppichleger war. Der eigentliche Familienname, Shatter, war auf Ellis Island aus offensichtlichen Gründen geändert worden. Seine Familie hatte 4 Generationen gebraucht, um Needham hinter sich zu lassen und in die Wellesley Avenue zu ziehen. So akademisch sie jetzt auch waren, durch ihre Adern floss immer noch die Arbeiterklasse. Das liebte Johnny so sehr an New York. Jeder dort brannte darauf, sich neu zu erfinden. Und solange man den Gefallen erwiderte, waren alle bereit, denjenigen zu akzeptieren, der man sein wollte. Er und Lacey hatten wilden Sex, wann immer sie konnten. In der Mittagspause, nachts auf seinem Futon, mit einer Unterbrechung, um einen Film zu schauen, dann noch 2-mal, bevor sie einschliefen. Sie war großartig, zart und ihr Haar duftete nach grünen Äpfeln und Reichtum. Sie kam aus den Hamptons und war in der entsprechenden Partyszene vernetzt, auf die er bisher nur durch Reality-TV-Shows einen Blick hatte erhaschen können. Aber es schien, als ob es das wäre. Das. Die Zukunft, von der er immer geträumt hatte. Sie sahen einander erst seit ein paar Wochen, als sie sich nach einem ihrer mittäglichen Stelldicheins auf den Rücken drehte und von einer Party am Labor Day erzählte. Irgendein reicher Finanztyp, der ständig Partys veranstaltete, wie dieser Gatsby-Vogel aus dem Roman. Doch Lacey konnte aufgrund eines Familienausflugs an die Côte d'Azur nicht hingehen, ein Ort, der für Johnny so fantastisch war wie der 5. Mond des Jupiters. Aber sie hatte kein Problem damit, dass er ohne sie hinfuhr. Sie hatte ihm sogar über ihr Konto ein Uber bestellt, weil sie wusste, dass er die Kohle nicht hatte. Sie sagte, einige ihrer Freundinnen würden dort sein, und es sei in Ordnung, wenn er sich mit ihnen treffen wolle. Denn schließlich war klar, dass sie sich auch mit ein paar Franzosen treffen würde. New Yorker Frauen, Mann! So anders als die Bostoner, unter denen er aufgewachsen war, mit ihrer Neuengland-Strenge, ihrer puritanischen Sachlichkeit und ihrem harten Arbeitsethos. Der Ort liege in der Billionaires Row, sagte Lacey. Und als er nach der Adresse fragte, antwortete sie mit einem Wort: Tartarus. Einige der Residenzen dort trugen Namen, erklärte sie, wie in dieser Serie The Cape. Er hatte kein Papier zur Hand, doch auf dem Boden neben seinem Futon fand er einen Edding. Johnny notierte die Anschrift auf dem weißen Sohlenrahmen seiner Vans. Am nächsten Samstag, kurz vor 10 Uhr abends, setzte ihn sein Uber am Ende einer kurvenreichen Straße ab, die wie eine Art royale Einfahrt aussah. Das waren nicht bloß Häuser am Meer, sondern Küstenpaläste. Eine weite Aussicht auf die Shinnecock Bay auf der einen Seite, weiche Sandstrände auf der anderen. Selbst zu dieser Stunde konnte Johnny das Rauschen der Wellen und die Schreie der Möwen hören, die sich im südwestlichen Sommerwind wiegten. Er konnte das Meer schmecken. Johnny schwamm mit dem Strom und folgte den Leuten, die die Meadow Lane hinaufströmten, zu einem riesigen Haus mit einem privaten Steg. Klicken und Grüppchen, in denen sich die Jungen und Schönen mit den reiferen, wohlgealterten Erwachsenen vermischten. Ein altmodisches Holzschild kündigte das Haus als Tartarus an. Die großen Buchstaben waren mit dem Schottenmuster eines Kilts ausgefüllt. Das Mondlicht glitzerte auf dem Quarzstein der kreisförmigen Einfahrt und Bedienstete in roten Westen parkten Fahrzeuge ein, die mehr wert waren als das Haus seiner Eltern. Er wurde zusammen mit einer Gruppe von Models im kleinen Schwarzen durch ein Foyer von der Größe seines Wohnhauses geschleust, vorbei an einem tosenden Wasserfall und dann hinaus in den hinteren Bereich, wo die Party in vollem Gange war. Ein untersetzter Mann mit einer Warhol-Brille, irgendein berühmter Designer, drehte sich um und bot ihm und den Frauen irgendwas zum Schnupfen von einem Silberlöffel an. Johnny dachte, dass es unhöflich wäre, abzulehnen. Die Party wurde immer wilder. Grelle Lichter tanzten um ihn herum. Er lachte und jeder, den er ansah, freute sich mit ihm. Chinesische Papierlaternen flatterten im Wind und warfen einen rötlichen Schein auf die Köpfe der Gäste. Es gab Schneekrabbenscheren in Eiswannen, fröhlich leuchtende Kapseln, die neben Fenchelteiggebäck auf kleinen Tabletts gereicht wurden, und die beste Coverband, die er je gehört hatte, lieferte extrem guten 80er-Jahre-Rock ab. Im Gewühl der Menge glaubte er, dieses eine Supermodel und dann den Journalisten zu erkennen, der den Skandal mit der Weinflasche gehabt hatte. Da war dieser Politiker, Senator, Kongressabgeordnete, den er aus den Nachrichten kannte. All diese berühmten Menschen zusammengeschart, scherzend, trinkend, ziehend und fummelnd. Jemand bekam auf dem Sprungbrett einen geblasen. »Reiche Leute, Mann!« Nach zwei Poppers zur Anregung und der Hälfte seines dritten Gin Tonic stieß Johnny mit jemandem zusammen und hätte seinen Drink fast in ihr tiefes Dekolleté verschüttet. Es kostete ihn alle Mühe, seinen Blick loszureißen. Sie war eine Göttin. Bronzene Haut, die Haare zu einem Afro gestylt, ein lockeres, rückenfreies Sommerkleid. Ihre Wangenknochen waren mit Make-up-Strichen stark betont. Sie war so attraktiv, dass sie alles bisher Gekannte in den Schatten stellte. Es fühlte sich falsch an, sie überhaupt anzuschauen. »Wow«, sagte er. Sie machte eine königliche halbe Drehung, wobei ihre nackte Schulter fast sein Kinn berührte. Im Nacken hatte sie eine blau-goldene, gekreuzte Solidaritätsschleife tätowiert, mit einem kleinen vertikalen Schriftzug am linken Ende. »Boston Strong«. Johnny fühlte sein Herz schneller schlagen. Das Zeug war so gut, wie man es auf solchen Partys erwarten konnte. »Du kommst aus Boston, hm?« Er tippte sich mit dem Daumen auf die Brust. »Wellesley, bist du wegen der Party hier?« Sie sah ihn an. »Verstehst du es nicht?« »Was denn?« »Du bist ein Spielzeug, wie ich. Ich suche nicht nach einem anderen Spielzeug. Ich bin auf der Suche nach einem Spieler.« Ein Zigarettenmädchen ging zwischen ihnen hindurch, ein Tablett mit Cannabis-Zuckerwatte und einer reichen Auswahl an Joints umgeschnallt. Und dann war die Göttin mit der Agilität eines Ninjas verschwunden, und er fragte sich, ob sie überhaupt real gewesen war. Jetzt lachte er. Es war so lächerlich, dass er, Johnny Seabrook, der zweitbeste Highschool-Pitcher aus dem nicht allzu reichen Stadtteil von Wellesley, hier zwischen den Mächtigen und Berühmten war. Die alten Kerle hatten Geld, das war sicher. Aber er wusste, dass er hübscher war, als er es verdiente, also ließ er zumindest das für sich sprechen. Natürlich fiel ihm auf der anderen Seite des Weges die Rothaarige im roten Satinkleid ins Auge, und er hob sein Glas, um ihr zuzuprosten, bevor er merkte, dass er es irgendwo abgestellt hatte. Sie winkte ihn mit dem Finger heran und er folgte ihr ins Haus. Sie spielten ein Versteckspiel für Erwachsene, und Johnny verfolgte sie durch die Menge von Raum zu Raum.